Okay, wir sind im 2. Timotheus 4. Heute machen wir Timotheus zu Ende. Für mich war es ein echt toller Brief. Keine Ahnung. Also, in dem Brief habe ich mich verliebt, als ich ihn das erste Mal schon gelesen hatte. So, als ich zum Glauben gekommen bin. Steckt so viel drin, ist so praktisch, so. Ja, ich liebe das so, dass Paulus da so direkt zu Timotheus spricht. Du liest das und irgendwie kommt es einem so vor, wenn man es liest, als ob er ganz direkt zu dir spricht, so, ne? Zu einem selbst. So. Und wir haben gesehen nochmal Zusammenfassung, weil so viele neue jetzt hier sind, die jetzt nicht von Anfang an dabei waren. Paulus ist Apostel, gesetzt über die Gemeinden der Heiden. Hat viel evangelisiert, viele sind zum Glauben gekommen in seinem Dienst. Und in jeder Stadt, wo Leute zum Glauben gekommen sind, ist er eine Weile geblieben, hat sie angelernt. So, und dann hat er einen Pastor eingesetzt oder mehrere und ist dann weitergezogen. Ja. So, aber die Gemeinden hat er trotzdem immer einen Blick gehabt, weil Apostel bedeutet, bis morgen im 1. Korinther 12, dass es auch heute noch Apostel gibt mit der Geistesgabe. Ja. So, das ist ein Pastor, der auch über die Pastoren, die auch die Pastoren behörtet, wie sagt man, weidet und lehrt und ne, der auf die ganzen Gemeinden aufpasst, der nicht nur eine Herde im Blick hat und dafür sorgt, sondern mehrere. So, und Paulus sitzt jetzt hier in der Zeit, als er den Timotheusbrief schreibt, sein letzter Brief übrigens, sitzt im Gefängnis, so im in einem echt dunklen, tiefen Loch, da ist kalt und nass. So, eigentlich sitzt er in seinem eigenen Kot, wenn du so willst. Verlassen von allen werden wir heute sehen. So, aber trotzdem, obwohl er echt alles verloren hat, was ein Mensch so verlieren kann, ne, außer sein Leben, bedauert er sich nicht selbst und bemitleidet sich dort und bejammert, warum er in diesem Loch sitzt und nicht draußen, obwohl er dem Herrn so toll dient. Ne, so, sondern das, was er hat, das ist das Herz Jesu, so den Blick Jesu. Er sieht nicht auf das Jetzt und auf das Hier und auf sich, sondern er ist so gereift in Gott und hat so viel Erfahrung gemacht mit ihm, hat ihn so oft geprüft, so dass er diesen ewigen Blick behält, obwohl es ihm selber als Mensch schlecht geht. Deswegen ist er so eine Erbauung. Ne? Und er sitzt in dem Loch und er denkt nicht an sich, sondern und fordert nicht seine Ermutigung, sondern er schreibt nochmal einen Brief an Timotheus und an die anderen Gemeinden. Ne? Und ermutigt sie. So, für ihn ist es egal, ob er gerade gebunden ist oder frei draußen rumläuft und evangelisiert. So, es spielt für ihn keine Rolle, die Zeit und der Ort und der Zustand, sondern er macht das, was er immer macht, wozu er berufen ist. So, er predigt Jesus, versucht zu dienen, versucht zu lieben, versucht zusammenzuhalten, zu ermahnen und zu erbauen. Das ist für mich echt ein Riesenzeugnis. So, und Timotheus hier ist einer von seinen Schützlingen. Timotheus ist so ein ganz besonderer geistlicher Sohn für ihn. Ne? Und mit dem letzten Timotheusbrief hier, mit dem zweiten, verabschiedet er sich von seinem Amt und übergibt Timotheus. Also über Timotheus Apostel. So, und das ist schon krass zu sehen, weil Timotheus als Mensch gesehen ist, scheint sehr schwach zu sein, sehr, sehr Menschen. Fürchtig, sehr sensibel, ne? Muss immer wieder ermutigt werden von Paulus, immer wieder bestärkt werden, so wie ein kleines Kind, ne? So wie jemand, der vor allem und jeden Angst hat, so ein, aber Paulus ist da, ne? Papa ist da, der sagt, nee, das klappt schon, los, mein Junge, so ein, sei stark und mutig, das hältst du aus, Timmy, komm, hab dich nicht so, kneif die Arschbacken zusammen, so ein, denk an den Herrn, ne? Vergiss ihn nicht, so ein, lass dich nicht unterkriegen, weil sie dein Alter gering schätzen, ne? Gott hat dich berufen, das macht dich alt genug. So ein, halt durch. So ein, und das ist auch für mich eine echte Ermutigung, einfach zu sehen, dass das nicht auf mich ankommt, was Gott vorhat in meinem Leben. Ich muss nur der sein, der dieses Leben leben will. Ne? So ein, alles andere macht Gott. Egal, wie ich von Menschlichen her bin oder von Stärken oder Schwächen. Ne? So wie Paulus sagte, ich rühme mich meiner Schwachheiten. Ne? So, warum auch nicht? Da, wo ich schwach bin, bin ich stark, weil ich meine Schwachheit laut mache. Er hat auch geschrieben zu den Gemeinden, ich bin schwach unter euch gekommen, ne, mit geringen Worten. So, und also, hab so unter euch gelebt. Ich hätte auch stark sein können mit starken Worten. Aber nein, wollte ich nicht. Ich bin wie ihr. So, Und so rühmt er sich seiner Schwachheit und sagt, ja, weil meine Schwachheit wird Jesus verendet, seine Stärke. Ich zeige euch, wie schwach ich bin, um euch auch zu zeigen, wie stark er ist. Ne? Und für mich eine super Ermutigung, mich nicht immer zu bemitleiden und zu bejammern und meine Schwächen und das, was ich nicht so gut kann, so drauf zu gucken, fixiert zu sein, sondern lieber meinen Blick auf Gott zu richten und zu sagen, dir ist alles möglich. Wenn du mich berufst, wenn du mich willst, wird alles passieren, was du willst. Fertig, Punkt aus. Also habe ich genug Platz in meinem Herzen, in meinem Denken und in meinem Tun, in meiner Zeit, um mich in andere zu investieren. Weil um mich muss ich mich ja nicht mehr kümmern. So, das ist ein Geheimnis, das Jesus gelüftet hat. So, dass es uns jetzt möglich wäre, wegzusehen von uns, und uns hinzuwenden zu den anderen. Das größte Gebot, liebe Gott, ne, und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Erhöhe den anderen höher als dich. Und wenn das nicht geht, dann wenigstens auf gleicher Ebene bleiben. So, und der Größte muss der Kleinste werden in allem. Ne? So, wir sind nicht hier zum Herrschen, sondern zum Dienen. Ne? Und das ist schön und ich liebe das so. Und Timotheus steckt hier echt in Schwierigkeiten, weil die Gemeinde hier, in der er Hirte ist, Pastor ist, über die er gesetzt ist und dessen Schafe er, Gottes Schafe er verwalten muss, ne? Diese kleine Herde in Ephesus, die sind genauso verrückt wie die Christen heute. Selbst in der Urgemeinde war alles so, wie es heute ist. Die gleichen Probleme, die gleichen Irrlehren, die gleichen Streitfragen. Sonst gibt es die Briefe nicht. Und die Ermahnung dort. Und auch da ist es, dass wir Angst bekommen haben, so ein paar Verfolgungen, Angst bekommen haben, Druck in der Welt haben, dass sie ihr Leben vielleicht verlieren, ihre Familie, keine Arbeit kriegen oder sonst irgendwas. Dass sie ausgelacht werden, nicht akzeptiert in der Gesellschaft. Sie müssen zurückstecken, wenn sie Jesus wirklich nachfolgen wollen und Licht sind, laut und klar mit seiner Botschaft. Und so haben viele Angst bekommen und sind mit ihrem Glauben in den Hintergrund getreten, haben Kompromisse gemacht, haben ein anderes Evangelium zum Teil angenommen, ein Evangelium, so ein warmes Evangelium, ne, wo sie nicht so anecken. Ein leises Evangelium, dass man nicht so laut macht, ne, damit man nicht aneckt. So, man kann nicht glauben, was man will, und man kann auch den anderen glauben lassen und muss da nichts sagen. Ne. Ist heute auch sehr aktuell. Ne. Was aber Quatsch ist, weil wenn wir Licht sind und ein Sprachrohr Gottes, dann kann es doch nicht Gottes Wille sein, dass wir uns verstecken oder ihn verstecken und ihn zum Schweigen bringen. Ne. Also es ist nicht Gott. Und Paulus sagt das ihm und er sagt, du bleib in dem, was du gelernt hast. Und du bleib in dem, was du gesehen hast bei Zeugen. Du, Timotheus, auch wenn alle sich abwenden von Gottes Wort und von seiner Autorität und von Gottes Furcht, du, Timotheus, bleib in der Botschaft, die wir dir verkündigt haben. In 3, Vers 16 steht, denn alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung, in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei. Zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Ne? Ging es eine ganze Weile jetzt um Gottes Wort. Das hat mich auch nochmal so erfrischt. Einfach zu sehen, diese Not, die wir haben, in Gottes Wort Zeit zu verbringen. Dass ich verhungere, wenn ich Gottes Wort zulasse. Ne? Und es tut gut, zur Heiligen Schrift zurückzukehren und zu sagen, ja, ich bleibe in dem und ich lese da drin und ich verbringe meine Zeit dort, suche Gott und frage ihn. Weil ich habe nichts anderes, was mein Verstand, mein Denken, meine Gefühle teilen kann hier. Weil das andere, was ich habe, sind Gefühle. Ne? Und selbst wenn ich mich ausstrecke nach dem Geist, ist es oft verbunden mit Gefühlen, sodass es mich täuschen kann, ob das jetzt wirklich Gottes Reden ist oder nicht. Ne? Es gibt so viele Lehren, die du hörst und da ist Wahrheit mit drin, biblische Wahrheit, und du kannst nicht unterscheiden. Ne? Das ist schwer. So, wo du denkst, ja, hört sich richtig an irgendwie. Ne? So, und wisst doch nicht, warum das falsch ist. So, das Einzige, was uns weise macht, was uns zurechtweist, was uns erzieht, das, was uns einen geraden Weg vorgibt, was uns Grenzen setzt, die gesund sind, das, was uns auf einen schmalen Weg hält, das, was uns immer wieder zurückführt, einen Blick auf die Ewigkeiten, auf Jesus, das ist Gottes Wort. Das Einzige, was wir in den Händen halten, was unbeständig ist, was wir sehen können, anfassen, was uns niemand nehmen kann. Und so hat Paulus hier eindringlich zu Timotheus nochmal gesagt, so bleib da drin, halt daran fest, Lehre du das. Verkündige das Wort, tritt dafür ein, sei es gelegen oder ungelegen. Überführe, tadle, ermahne, sei ein Eckstein, sei ein Anstoß. Mit aller Langmut und mit Belehrung. Denn es ist die Zeit gekommen, da werden sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern sich selbst nach ihren eigenen Lüsten Lehrer beschaffen, weil sie empfindliche Ohren haben. Und sie werden ihre Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Legenden zuwenden. Okay, wir haben aufgehört in 2. Timotheus 4, Vers 8. Also kommt heute 2. Timotheus 4, Vers 9. Überraschung. So, fangen wir an. Und denkt dran, das hier sind wirklich so die letzten Worte von Paulus, die wir haben. Ne? So, ich weiß noch nicht, ob Timotheus geschafft hat, Paulus nochmal rechtzeitig mit seinem Mantel und seinen Schriftrollen zu besuchen. Oder ob Paulus dann schon hingerichtet wurde. So, aber liest man einen Blick von jemandem, der weiß, dass er bald unter Schmerzen sterben wird. Wegen Jesus. Ne? Und der noch ein paar letzte Worte schreiben will, an denen der das Amt übernimmt. So. Beeile dich, bald zu mir zu kommen. Denn Demas hat mich verlassen, weil er die jetzige Weltzeit lieb gewonnen hat. Wir werden heute 18 verschiedene Namen sehen, wenn du Timotheus und Jesus mit reinnimmst. Ja. Also es ist heute irgendwie die Zusammenfassung, da sind so viele Menschen drin, wo man einfach sieht, so dieses Miteinander, dass Paulus nicht alleine war und ne, dieser große Paulus, der reinkommt, erzählt und dann wieder geht, ne, und alle machen ihr Ding weiter, sondern dass er ein Herz hatte, eine Beziehung zu den einzelnen Menschen, nicht nur zu den einzelnen Gemeinden. Dass ihnen Gottesdienst wichtig war, dass ihnen die Gemeinde wichtig war, dass ihnen jedes einzelne Glied ganz wichtig war. So. Und hier ist was Krasses, weil Demas, den sehen wir auch an anderer Stelle, wo Paulus ihn erwähnt, in der Apostelgeschichte, glaube ich, habe es jetzt nicht rausgesucht, aber da wird er erwähnt irgendwie in einem Atemzug als Diener in einer Missionsreise oder sonst wo, weiß ich nicht mehr genau, mit Paulus und Lukas zusammen und noch irgendjemand, habe ich vergessen. Aber, also Demas hat gedient mit Paulus, mit dem Apostel Lukas, Barnabas vielleicht, und Petrus, war ein Mann, der, wenn Paulus den auf Missionsreisen nimmt, dann muss es ein Mann gewesen sein, der wirklich im Geist war und der es richtig drauf hatte, ne? Der wusste, worum es geht. Und guck dir das an, dieser Mann, der so gut angefangen hat, so im Geist, ne, so hat im Fleisch verendet. Demas hat mich verlassen, weil er die jetzige Weltzeit liebgewonnen hat. Und das ist so traurig, oder? Dass selbst die so einen guten Start haben und so gerade und laufen und benutzt werden von Gott, so wie Paulus sagt, ich laufe ein Rennen, ne? Ich bin auf einer Laufbahn und ich gucke aufs Ziel und ich laufe und letzte Woche haben wir gelesen, ich habe meinen Lauf verendet. Ne? Ich bin angekommen, habe durchgehalten, bin am Ziel bald. Dass wir als Christen wirklich von diesem schmalen Weg runtergehen können. Ne? Dass es wirklich Christen gibt, die echt so benutzt werden von Gott, so brennen und trotzdem irgendwann nicht mehr rennen. Einfach stehen bleiben auf der Laufbahn und sich einen Staubwaffel stiefeln, sondern einfach die Laufbahn verlassen, den Rücken zuwenden zu diesem schmalen Weg. Wir wissen nicht, warum er Paulus verlassen hat. Vielleicht ist er müde geworden, vielleicht hat er zu viel Kompromisse gemacht, vielleicht hat er einfach das Vergnügen mehr geliebt als Gott. Ne? So wie wir es hier in 3 Vers 4 gelesen haben. Die Menschen, die Christen, in den letzten Tagen. Ne? Dabei haben sie einen äußeren Schein von Gottesfurcht, aber deren Kraft verleugnen sie. Ne? Sie lieben das Vergnügen mehr als Gott. Und das ist schon krass, oder? Dass man wieder zurückwachsen kann zur Welt, zu diesem alten Leben, zu dem, was man eigentlich abgesagt hat, weil man wusste, dass es nur Tod bedeutet. Ne? Aber hier steht was Wichtiges. Hier steht, er hat die jetzige Weltzeit lieb gewonnen. Und wenn ich was lieb gewinne, dann sind das einzelne Schritte. Ne? Das baut auf. Es fängt irgendwo klein an, wo man sein Herz dranhängt Und man lässt es nicht los, sondern füttert es noch mehr, ne? Aber wir wissen ja selbst, irgendwann, das reicht nicht auf Dauer, also kommt was Neues dazu, ne? Weil wir sind nimmer satte, ne? Und davor habe ich Angst, wenn ich sowas lese. Das will ich nicht. Ich will im Geist anfangen und im Geist beenden, ne? Ich hatte es mal irgendwann geschockt, als ich einen Propheten oder einen Psalm, weiß ich nicht, ich glaube in Sprüchen vielleicht, hier diesen Vers, diesen einen, ne? Sie haben im Geist angefangen und im Fleisch verendet. Ich habe es gelesen und dachte, das hat mir so einen Schrecken eingejagt. Da habe ich Angst vor. Ich will das nicht. Irgendwann hat mal, habe ich in der Predigt mal jemandem gesagt, der Pastor hat gesagt, wie viele Gemeinden würden mitbekommen, wenn der Geist einfach gehen würde? Also wie viele Gemeinden würden einfach so weiterlaufen, ne? Ohne dass der Geist drin ist. Das hat mich zum Nachdenken gebracht damals. Ich dachte, ja, das ist schon ein interessanter Gedanke, ne? Weil es ist schnell, dass wir es so bauen, dass wir es selbst einfach fortführen, ne? Erhalten. Aber das hat mich auch dazu gebracht, irgendwie nachzudenken damals. Ja, es ist gut, vielleicht auch drüber nachzudenken, würde es mir auffallen, wenn Gott seinen Geist einfach von mir nehmen würde, ne? Würde ich einfach so weiter funktionieren, Pastor sein, Missionar, Leuten erzählen, ne? Würde ich einfach weiter bauen und bauen, ne? Im Fleisch aber vollenden, sondern. Und das ist das, wo Paulus halt sagt, uns ermutigt damit und sagt, prüft euren Glauben. Diesen lebendigen Glauben. Wir müssen uns selber prüfen, selber im Gegensatz zum Gesetz stellen und gucken, ne? Ob wir noch richtig laufen. Und ich merke das, mein Herz ist, ihr kennt das, ne? Mein Herz ist oft an der Stelle, wo ich merke, verloren. Also die Prüfung ist nicht bestanden, ne? Ich laufe gerade meinen eigenen Weg oder ich habe mich gerade wieder verlaufen oder bin gerade wieder stehen geblieben oder liege auf der Rennbahn und weil ich gestürzt bin mal wieder und bemitleide mich selbst, anstatt aufzustehen, abzuschütteln und weiter auf Jesus zu laufen. Ne? Ist wichtig, wenn wir selbstkritisch sind. Ne? Gibt uns ein demütiges Herz, ein Herz, das sagen kann wie Paulus, ich bin zu allem fähig. Der Einzige, der mich bewahrt, ist Gott in seiner Gnade. Ne? Also lasst uns nicht die Welt lieb haben, sondern dieses himmlische Reich. Ne? So wie Jesus sagte, ihr seid nicht von der Welt. Und ihr seid in der Welt. Und warum sind wir in der Welt? Um Christen zu werden? Kleine Christusse? Nee. Das ist nicht der Grund, warum wir noch in der Welt sind. Um heilig zu werden, das ist nicht der Grund, warum wir hier sind. Ne? Um die Bibel fleißig zu lesen und viele Menschen zu erreichen, im Sozialen und alle ein bisschen ein schöneres Leben zu geben, das ist auch nicht der Grund, warum Jesus uns hier lässt. Ne? Sondern wir sind hier, um uns zu erzählen. Wir sind hier, um zu beschenken, um zu sagen, Leute, ihr rennt auf den Abgrund zu und ich bin den gleichen Weg gegangen, aber ich weiß es jetzt besser. Ne? Wir sind hier aber nicht alleine, sondern wir sind Schafe und Schafe können allein nicht überleben. Und ich kenne eine Menge Schafe, die denken, dass sie nur ein paar andere Schafe brauchen und das reicht zum Überleben. Ich brauche für mein Leben keine Hirten. Ich brauche nur ein paar Schafe. Da habe ich auch gute Gemeinschaft. Aber Leute, das ist dumm und eine Lüge vom Satan. Weil Gott hat viele kleine Herden und Gott hat viele kleine Hirten reingesetzt, auch Schafe. Und er ist der Oberhirte. Aber warum macht er das? So, weil Schafe einen Leiter brauchen, jemand, der führt. Und jemand, der diese Ordnung nicht akzeptiert für sein Leben, rennt in eine Irre auf Dauer. Das geht nicht. Wir brauchen einen Hirten. Und ich bin so dankbar für meine Hirten, die ich habe. Ich meine, ich bin hier ein Hirte, ich bin Pastor in dieser kleinen Herde von Gott. Und ich kenne den Job von einem Hirten. Und ich weiß, was ein Pastor alles machen muss. Also für die es vielleicht nicht so wissen. Ich kämpfe im Gebet für euch alle. Ich musste so oft gegen Satan kämpfen. Habe so oft viel geweint mit all diesen dummen Christen, die sich falsch entscheiden. Bin immer hinterher, suche die Erbauung. Ich lese in Gottes Wort, selbst wenn ich keine Lust zu habe. Ich probiere zu studieren. Ich probiere Gott zu fragen, was ist die Vision für uns als kleiner Ort hier. Ich bin hinterher. Keine Ahnung, ein Hirte muss kämpfen, mehr als das Schaf. Weil ich habe den Stock bekommen. Echt, und wer seinen Hirten nicht schätzt, der tut mir echt leid. Weil ein Schaf hat nichts, womit es sich wert. Und klar haben wir alle einen Oberhirten, aber diese Oberhirte ist weise, weiser als alle anderen. Und er hat gesagt, ihr braucht Leitung in euer Leben. Und ich gebe euch jemanden. Und der wird hören. Von daher will ich euch ermutigen und ermahnen, so wenn ihr das hört, dass jemand sagt, ja, brauche ich nicht. Ich habe meinen Hauskreis, das reicht. Oder ich brauche nicht auf irgendeinen Menschen hören. Das ist Quatsch, echt. Warum ist es Quatsch? Warum ist Gott so wichtig, dass wir zum Gottesdienst kommen? Ich meine, wir selber, es gibt Millionen andere Prediger, die besser predigen als ich. Es gibt viele mehr Gemeinden, die größer sind und toller sind und mehr anzubieten haben, sondern Menschen und Unterhaltung. Aber warum ist es so wichtig, dass wir uns treffen in einer Gemeinde, zusammenkommen und so einem Trottel zuhören, wie er Gottes Wort sagt? Es geht ja nicht nur um die Predigt, ne? Das, warum wir uns hier treffen sonntags und mittwochs und nur einer quatscht, das ist, weil es hier um was anderes geht als um Erbauung. Ne? Wenn wir uns nochmal treffen nach dem Gottesdienst mit anderen Christen, mit Brüdern und Schwestern, egal aus welcher Gemeinde, zum Hauskreis, und dann ist es zur persönlichen Ermutigung und Erbauung. Ne? Und das ist eine Zeit, wo man Gottes Geist aus sich selbst hört, wo man einfach zusammenkommt und Gott preist und lobt. Und das ist eine wertvolle Zeit und super wichtig. Ne? Auch die Zeit persönlich, zu Hause mit der Bibel und einem christlichen Buch oder sonst was oder einer Predigt, die man sich anhört von irgendjemandem, ist zur persönlichen Erbauung. Das ist wichtig, damit man persönlich mit Gott zusammenbleibt. Ne? Aber warum ist Gott so wichtig, diese Gemeinde? In 1. Korinther 12, also wenn du mal guckst, jeder Brief im Neuen Testament ist zu einer Gemeinde gesprochen. Ne? Nicht zu einzelnen Personen, sondern zu dieser Gemeinde in Ephesus. Ne? Zu dieser Gemeinde in, was weiß ich, bei den Römern. zu der Gemeinde in der Galater. Und das ist super wichtig, dass wir das verstehen, dass wir persönlich als Christen eine Not haben, uns zu treffen. Zum Beispiel in 1. Korinther 12 muss ich heute lesen, vorhin auf dem Klo, aber das ist ja jetzt egal. Lesen wir mal 1. Korinther 12, Vers 1. Über die Geisteswirkung aber, ihr Brüder, will ich euch nicht in Unwissenheit lassen. Ihr wisst, dass ihr einst Heiden wart und euch fortreißen ließt zu den stummen Götzen, so wie ihr geführt wurdet. Ja, darum lasse ich euch wissen, dass niemand, der im Geist Gottes redet, Jesus verflucht nennt. Es kann aber auch niemand Jesus Herrn nennen, als nur im Heiligen Geist. Es bestehen aber Unterschiede in den Gnadengaben. Doch es ist derselbe Geist. Also er redet hier zum Leib. Werden wir gleich sehen. Auch gibt es unterschiedliche Dienste. Doch es ist derselbe Herr. Und auch die Kraftwirkungen sind unterschiedlich. Doch es ist derselbe Gott, der alles in allem wirkt. Jeden aber wird das offenbare Wirken des Heiligen Geistes zum allgemeinen Nutzen gegeben. Also, die Geistesgaben sind nicht für mich, sondern sie sind für dich. Ja? Dem einen nämlich wird durch den Geist ein Wort der Weisheit gegeben, einem anderen aber ein Wort der Erkenntnis, gemäß demselben Geist, einem anderen Glauben in denselben Geist, einen anderen Gnadengaben in der Heilung im selben Geist, einem anderen Wirkung von Wunderkräften, einem anderen Christen und uns von uns hier Weissagung, einen ganz anderen die Geister zu unterscheiden und einen ganz anderen verschiedene Arten von Sprachen und einen anderen Christen in der Gemeinde im Leib die Auslegung der Sprache. Dies alles aber wirkt trotzdem ein und derselbe Geist, der jeden von euch persönlich zuteilt, wie Gott es nun mal will, wie er das will. Und wenn wir mal weiterlesen, haben wir jetzt keine Zeit. Wozu sind wir jetzt hier und wozu treffen wir uns? Nicht um einen Sonntag zu verbringen oder so. Ne? Sondern weil das hier der Ort ist, wo alle Glieder zusammenkommen, die Gott bestimmt hat. Für eine bestimmte Zeit vielleicht nur oder für immer. Aber zumindest für eine Zeit bestimmt hat, zusammen zu funktionieren, um zu dienen. Um praktisch zu sein, um Licht zu sein für draußen. Und so ist es wichtig, dass wir nicht vergessen, dass Gott eine Ordnung gibt und dass wir abhängig sind davon. Weil jetzt stellen wir Schafe vor, Schafe können nicht beißen, Ne? Schafe können nicht kratzen. Schafe können nur nicht so hoch springen, dass sie auf den Baum springen, um sich zu verstecken. Können auch nicht klettern. Schafe sind dumm. So Schafe haben keinen Überblick. Ne? Wenn Schafe alleine sind, dann wird die Wolle so fett, dass sie nichts mehr sehen, sich nicht mehr bewegen können, dass sie sich in eine Kuhle legen und nicht mehr rauskommen. Schafe sind die hilflosesten Tiere, die ich kenne. Ich weiß nicht, was hilfloser ist als ein Schaf. Schafen sind gemacht worden, um in der Abhängigkeit zu jemandem, der für sie sorgt. Schafe sind, wenn du so willst, Säuglinge. Keine Ahnung, so Kleinkinder. Du kannst Schafe auch nicht treiben. Die gehen auseinander. Du kannst nur Schafe führen. Super interessant, so sich die Schafe anzugucken. Und dann Jesus, der sagt, ihr seid Schafe. Und ich bin euer Hirte. Und jetzt stell dir mal vor, da hast du halt, sagen wir mal, 10 Schafe, die sich zusammenschließen und sagen, wir brauchen nur uns. Und diesen Hirten brauchen wir nicht. Wie wollen sich denn die 10 Schafe verteidigen? Und ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber ihr versteht schon, was ich meine. Es ist wichtig, dass wir darüber nachdenken, okay, warum gibt Gott bestimmte Ordnungen, auch in der Ehe, oder auf Arbeit oder in der Welt oder ne? Warum macht Gott das so? Auch die Ordnung in der Gemeinde. Ich glaube, weil Gott einfach ordentlich ist, und weil seine Ordnung funktioniert. Und wer sich dran hält, der erlebt Segen, ne? Und Frucht. Wer Gottes Ordnung aber widerstrebt, der wird genau das Gegenteil erfahren auf Dauer. Ne? Weil Gott weiß nun mal, wie es geht. Und so ist Paulus hier und er sagt zu Timotheus, hey, du bist Hirte, aber du wirst mehr als das, du wirst ein Hirte von Hirten. Und ich persönlich bin dankbar für meine Hirten, die ich habe, um mal wieder zurückzukommen, sorry, ne? Weil die melden sich, wenn ich was Dummes mache, wenn ich nicht in Gott bin. Die rufen mich dann an. Ist noch nicht passiert, aber ich weiß, es passiert. Weil sie erkundigen sich auch bei Leuten in der Gemeinde. Indirekt, ne? Wie es so läuft und was so ist, ne? Rufen an, und ich bin froh für meine Hirten, weil ich weiß, wenn ich wirklich mal einen Blick verliere, dann kommen die. Und dann ermahnen sie mich. Und da bin ich froh, weil das beruhigt mich, weil ich weiß, ich bin nicht King hier, sondern ich tue einfach nur das Werk von jemandem, der höher ist als ich. Ich bin auch nur ein Schaf. So wie ich weiß, dass meine Hirten auch ein Schaf sind. Wir alle im Endeffekt zu einem Hirten gehören. Aber es ist wichtig und es ist gut. Und ich bin dankbar für die Gebete, die sie machen. Für uns als ganzen Leib. Ich bin dankbar für die Unterstützung, die sie geben. Ich bin dankbar, dass sie kein Blatt vom Mund nehmen und mich zurechtweisen, so wenn es sein muss. Ich bin dankbar dafür, dass sie mir aber auch zusprechen und trösten, wenn ich mein Glauben verliere oder einen Blick verliere für das Eigentliche. Ne? Wir alle brauchen unsere Leiter. Ob zu Hause, auf Arbeit oder in der Gemeinde oder sonst wo. Wer Autorität geringschätzt, der tut mir leid, weil das ist im Endeffekt dann vielleicht jemand, der, wie in Vers 3 beschrieben, denn es wird eine Zeit kommen, da werden sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern sich selbst nach ihren eigenen Lüsten Lehre beschaffen. Sie werden sich nach ihren eigenen Lüsten, nach ihren eigenen Vorstellungen und Wünschen, wie sie ihr Leben interpretieren und leben wollen, werden sie sich selber Leiter beschaffen, machen. Aber wenn ich mir meinen Leiter mache, wer leitet denn wen? Leite ich denn den Leiter oder leitet er mich? Nein, sie erlauben Leitern ihr Leben, die sie aber selber leiten wollen. Ein Riesenproblem, Demut. Ne? Okay, lesen wir weiter. Das lag mir voll auf dem Herzen, heute musste ich einfach erzählen. Also, heute Morgen schon. Und ist nach Thessalonich gezogen. Christnitz, nach Galatien. Titus nach Dalmatien. Nur Lukas ist bei mir. Ne? Also Christnitz und Titus sind zum Dienen woanders hingegangen. Ne? Aber Lukas ist noch da. Ne? Nimm Markus zu dir und bring ihn mit, denn er ist mir sehr nützlich zum Dienst. Und es ist schon interessant, dass das hier steht, weil wenn du in Apostelgeschichte guckst, ich glaube Apostelgeschichte 12 bis 15, 16, da ist eine Situation, die erste Missionsreise, ne? Und wen nimmt Paulus mit? Barnabas, ne? Gut, verwechsel ich immer. Barnabas bestimmt nicht, sondern Barnabas und sein Neffen Markus. Ne? Der Markus hier. Also Onkel Barney und Markus. So. Und die sind auf der Missionsreise und ey, das war eine schwere Missionsreise mit Steinigungen und Schiffbruch und Krams. Ne? So, es war einiges mit drinne. So. Und Markus ist auch noch jung anscheinend und er wird schwach und kriegt Angst. Und er geht zurück zu Mama nach Jerusalem. So. Ne? Und Paulus stinkt das. So. Und der war richtig sauer und hat gesagt, hey, auf den kann man sich nicht verlassen. Die Zeit kam, die zweite Missionsreise startete. Paulus und Barnabas wieder zusammen. Und Onkel Barney sagt, komm, lass uns Markus auch mitnehmen. Der ist jetzt reifer. So. Und Paulus sagt, nee, den traue ich nicht. Doch, den nehmen wir mit. Nee, den nehmen wir nicht mit. Ne? Und die fangen an, sich zu zoffen und zu streiten, die großen Apostel. So, ne? Na, obwohl Barnabas war kein Apostel. Ne? So, aber die streiten sich da und im Endeffekt läuft es so aus, dass die zwei Mädchen sich trennen. Ne? Und Paulus nimmt, habe ich mir aufgeschrieben, weil ich vergesse die Namen immer leider, Paulus nimmt Silas mit und geht nach Kleinasien und Barnabas schnappt sich seinen Markus und die gehen nach Zypern. Und Gott benutzt das, diese Torheit und Dummheit und dieses Fleisch, ne, so weil so viel mehr erreicht wird. Ne? Also Gott segnet das trotzdem, aber es ist schön zu sehen, dass am Ende so Paulus einfach vergeben hat, klar geworden ist, was auch immer, Vertrauen wieder hat in Gott mehr oder ne, und dass er sagt, hey, der Markus, bring den mit so. Der ist mir echt nützlich geworden. Ne? So, das ist ein guter Mann. So, der hat sich bewiesen. So. Tychikus aber habe ich nach Ephesus gesandt. Den Reisemantel, also Tychikus soll dann den Dienst von Timotheus übernehmen, solange wie er bei Paulus ist. Ne? Weil Timotheus war der Pastor von Ephesus. Tychikus aber habe ich nach Ephesus gesandt. Den Reisemantel, den ich in Troas bei Carpus ließ, bring mit, wenn du kommst. Auch die Bücher, besonders die Pergamente. Also die Abschriften vom Alten Testament, vielleicht auch Abschriften von Briefen, die wir hier im Neuen Testament haben. So. Und der Mantel, weil es kalt wird. Der Winter kommt, wenn wir noch sehen. Alexander, der Schmied, hat mir viel Böses erwiesen. Auch vielleicht auch da noch, ne? Ich finde es so schön. Tut mir leid, ich wiederhole mich, aber ich finde es einfach so erbauend, Paulus sein Herz zu sehen. Ich meine, das, was er sich dort wünscht, ist die Bibel. So. Er sagt, so, ich, Mann, der Typ weiß echt so viel über Gott. Er selber schreibt den größten Teil der Neuen Testamente. Ne? So, weißt du, und trotzdem hat er nicht genug. Und trotzdem sagt er, nee, ich will da drinnen forschen, nachsinnen, ich will Gottes Herz hören und sehen. Okay, jetzt seid ihr erlöst. Lesen wir weiter, was hatten? Alexander, der Schmied, hat mir viel Böses erwiesen. Der Herr vergelte ihm nach seinen Werken. Vor ihm hüte auch du dich, denn er hat unseren Worten sehr widerstanden. Auch krass, sein Herz da zu sehen, ne? Weil hier ist nicht ein einziger Ton von Hass oder Wut oder Zorn oder sich rächen oder sonst irgendwas. Sondern Paulus sagt, ja, der hatte uns Böses getan, aber hey, Gott wird das machen. Das ist nicht mein Milieu, mit ihm zu streiten oder ihn umzudrehen oder mit ihm zu kämpfen. Und doch das ist einfach ein Herz, was man hat, wenn man seinen Weg verendet hat, wenn man sich entschieden hat, ein Leben zu führen mit Hingabe, ein Leben zu führen für andere, ein Leben zu führen, das kompromisslos mit Gott ist und sagt, ich nehme dich so, wie du dich gibst und so bist du perfekt. Wer bin ich, dass ich dich ändern könnte? So ein Leben, das sagt, das auf alles verzichtet hat und durchgehalten hat. Egal, wie es ihm ging. Leben, das vergibt. Und ich sehe mich und ich sehe, dass ich in dem Bereich auch noch lernen muss. So, wenn du wirklich Feinde hast, jemand, der dich wirklich hasst, der dir wirklich Böses tut, immer und immer und immer wieder auf alle möglichen Arten und doch dich schlecht macht und so, einfach loszulassen und es einfach sein zu lassen. Ich merke es auch in kleineren Bereichen mit Menschen, ne? Es gibt ja Menschen, die, weiß ich auch nicht, die denken nicht nach und reden irgendwas und dann bist du verletzt, ne? Auch wenn sie dich nicht verletzen wollen mit Absicht, aber sie tun es halt, ne? Und dieser Schmerz, den man dann mit sich rumträgt, ne? Den man abgeben will, so, ne? Aber wo man noch kämpft. Oder Ehe, ne? Ne? Wo man verletzt wird oder sonst irgendwas und wo es einfach schmerzt. Ne? Wo Worte gefallen sind, die hätten lieber im Herzen bleiben sollen. Ne? Und dann tut's einem weh, ne? Und das abzugeben dauert manchmal eine Weile. Manchmal geht's schnell, aber manche Schmerzen bleiben auch, ne? Wie vielleicht die Eltern, die irgendwas falsch gemacht haben oder fies waren, ne? So, wo du den Schmerz lang mit dir rumträgst und diesen Zorn und diese Bitterkeit vielleicht verdrängst oder verkramst, ne? Oder andere Geschwister, so, die dich richten, ne? Oder andere Gemeinden, so, die dich misshandelt haben geistlich. Oder dich vergewaltigt haben geistlich. Oder wo man verletzt ist, ne, und sauer ist, kenne ich auch viele. Aber wir haben zwei Wege. Wir haben entweder den Weg, uns dem hinzugeben und zu meckern und zu kritisieren und das immer wieder warm werden zu lassen und aufkochen lassen und immer wieder rausholen und noch andere mit anstecken mit mit dieser Dunkelheit. Oder wir haben die Möglichkeit, mit diesen Gefühlen so umzugehen, wie Jesus das möchte. Und wir das will in uns. Und zwar es ihm zu geben, zu sagen, du wirst alles richten, alles entscheiden. So, und selbst wenn der noch schlecht über mich redet, das Ausmaß von diesem Kampf, von dieser Rede, das kontrollierst du und ich gebe dir das ab und ich vertraue dir. Ich möchte lieben. So wie Jesus sagt, lieb deine Feinde, bete für die. Segne deinen Feind. So, gib ihm mehr, als er fordert. Ne? Dann lauf 2 Meilen. Oder gib ihm noch dein Hemd oder was auch immer es war. Dein Gürtel oder dein. So, du rächst dich nicht, sondern du lieb. Vers 15. Vor ihm hüte auch du dich. Bei meiner ersten Verteidigung, Vers 16, da stand mir niemand bei, sondern alle verließen mich. Krass, oder? Stell mir vor, du bist in Gott auf Missionsreise, bist unterwegs. Und dann wird es ein bisschen schwerer und du siehst, wie deine Freunde, Brüder und Schwestern, groß und klein, nach und nach dich verlassen. Ne? So, weil auf einmal Anfechtung da ist. Da habe ich Angst vor. Oder das kann nicht von Gott sein. So, sonst würde es ja besser laufen oder anders laufen. Ne? So. Es muss echt wehgetan haben, weil Paulus war ja der, der echt alles gegeben hat. Der musste die Liste in 1. Korinther 12, ne? Nee, 11. So, oder 13, ist ja wurscht. Aber die Liste, wo er beschreibt, was ihm alles widerfahren ist. Ne? Dass er gesteinigt wurde und mehrmals Schiffbruch und obdachlos und Hunger und Durst und verfolgt und niedergetreten und eingekerkert und was auch immer. Ne? Wo er das alles beschreibt, so wo du denkst, so, das hat er gemacht, um die Menschen zu erreichen. Ne? Und auch die erreicht sind, zu halten an Jesus. Ne? Hat so viel Spott und so viel Leid ertragen, das liest du in den Briefen oft so, dass er sagt, ja, eure Leiter oder die und die akzeptieren mich nicht als Apostel, sondern reden schlecht über mich. Ne? So, wo er immer wieder sagt, oh, wie bin ich denn vor euch getreten? In Wahrheit, oder? So, habe ich irgendwas von euch genommen? Nein. So, ich habe euch doch nur gedient, oder? Ich bin doch eingesetzt von Jesus. So, wo er sich selbst verteidigen muss in der Gemeinde Gottes. Ne? Und warum? Weil er nicht an sich gedacht hat, sondern weil er wusste, meine Aufgabe ist wichtiger als ich. Also muss ich ermahnen und muss es beim Namen nennen manchmal. Ne? So wie wir es hier lesen, die Namen, die er beim Namen nennt. Der ist wieder zurück zur Welt. Ne? So. Aber das macht man, da macht man sich halt nicht unbedingt Freunde. Ne? Aber trotzdem hat er alles gegeben und gelebt. Und da müsste man doch meinen, Jesus müsste das segnen, oder? So. Da müsste ihm doch eigentlich gut gehen am Ende. So. Ich meine, der ist jetzt alt und knackig, da kann er doch wenigstens noch ein paar ruhige Jährchen haben. Ne? So. Aber er wird verlassen und ist allein, so wie er jetzt an seinem Ende auch allein ist. Ne? Fast. Es werden ihnen aber nicht angerechnet. Ne, dieses Herz der Vergebung, auch wenn Geschwister feige sind. Das ist das gleiche Herz wie Jesus am Kreuz. Ne? Er sitzt da und er hat sich eingebracht und er hat gelehrt und alles gesagt und die Penner pennen da im Garten, ne? Anstatt zu beten, ne? Und bei ihrem Herrn zu sein und zu wachen, so ein dreimal, so ein ne? Schnarchnasen. So, da, das sind doch wir zum Teil. Ne? Ich will euch nicht richten, ich bin es auf jeden Fall. Ne? Du sitzt da und da ist geistliche Anfechtung und anstatt zu beten, und der Herr gibt es dir noch ein Herz, du musst für diese Situation beten. Ne? Jetzt denkt man nicht ans Fressen und jetzt denkt man nicht an Unterhaltung, sondern jetzt fasst du mal. Ne? So, und jetzt bleib mal geistlich mit dem Blick auf die Situation und bete für die Menschen oder die Situation. Hier ist jetzt angebracht, im Geist zu glauben. Ne? So Werk im Geist zu haben. So. Und ich sitze da und fange an zu beten und ne? So, dann bist du weg. So, oder so wie heute Morgen, so ein, ich weiß auch nicht, so ein, hab für ein paar Leute gebetet und du betest für den und auf einmal kommen irgendwelche Gedanken, irgendwelche Filme, die du mal geguckt hast, irgendwelche Szenen oder keine Ahnung, so ein Müll, ne? Irgendwelche Tagträume. Oder du betest für die Person und du merkst so, irgendwie wird deine Gebetsstimme immer leiser, ne? So als ob es in den Hintergrund geht. Und du bist einfach nur noch, du denkst gerade nichts und siehst gerade nichts und hörst gerade nichts, ne? Du, keine Ahnung. Und dann bist du so, ah ja, und was wollte ich noch beten? Und, ne? So, wir sind wie die Jünger im Garten. Wo der Geist sagt, hey, deine Aufgabe ist jetzt wirklich zu beten. So, ne? Und dann kommt die Anfechtung und dann sind da die große Macht vor Jesus, ne? So. Und was machen die Jünger? Rennen weg. Wie Mädchen, nach Hause, ne? Zu Mama und Papa. Jo. Doch das kenne ich, ne? Und ich bin dankbar dafür, so, dass Jesus auch uns vergibt, wenn wir so schwach sind, wenn wir uns schämen für ihn, wenn wir nicht eintreten wollen, alles geben wollen für ihn. Aber ich bin auch dankbar, dass das nicht das Ende ist, sondern dass er uns reif machen möchte, so dass wir mutig sind wie Paulus, dass wir stehen und sagen, irgendwann zu dem Punkt kommen, wo wir sagen, nee, ich weiß jetzt, worum es mir geht und was anderes lasse ich nicht mehr in mein Leben. Und das ist so schön, weil Paulus war zwar verlassen von den Menschen, aber, Vers 17, der Herr aber stand mir bei und er stärkte mich. Gott ist da, immer. Wir sind nie allein. Noch das beruhigt mich. Selbst wenn Brüder und Schwestern mich verlassen würden, wüsste ich, Gott ist da und ich brauche nur auf seine Stimme hören und vertrauen. Damit durch mich die Verkündigung völlig ausgerichtet würde und alle Heiden sie hören könnten. Und so wurde ich erlöst aus dem Rachen des Löwen. Der Herr wird mich auch von jedem boshaften Werk erlösen und mich in sein himmlischen Reich retten. Ihm sei die Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Hatte voll die ewige Perspektive, ne? Selbst wenn er vor Gericht steht, dann steht er da und er denkt nicht, naja, hoffentlich töten sie mich jetzt nicht oder foltern mich. So, sondern er steht vor Gericht und sein Anliegen ist, ja cool, jetzt kann ich auch den Kaiser erreichen mit Gottes Botschaft. Jetzt werde ich dann halt vor Gericht von Jesus erzählen und die ganzen Zuschauer, die da sind, die kriegen es auch mit. Und vielleicht unterhalten sie sich und irgendjemand anderes, der gerade nicht dabei ist, hört's und der Geist macht's auf und bumm, kommt zum Glauben. Nimmt den Herrn an. Ne? So, Paulus steht da nicht, um sich zu verteidigen, sondern Paulus steht da, um das Evangelium zu verteidigen. Ne? So dass alle Heiden das hören, die Verkündigung, dass er völlig ausgerichtet ist. Und das möchte ich auch. So wie Petrus, der im Knast war, wegen Jesus und der Hohe Rat verbietet ihn, stopft ihm den Mund, ne, und sagt, du kannst hier bleiben in Jerusalem, nur halt die Schnauze. Erzähl nicht von Jesus. Hab den Glauben für dich selbst, aber lass uns damit in Ruhe und die Leute hier. Ne? So. Und kriegen sie nur eins auf den Dutsch und dann gehen sie raus und was machen sie? Ne? Sofort weiter können, verkündigen. Ne? Sofort weiter von Jesus erzählen. Und guck dir den Hohen Rat an, was passiert denn danach? Ja, mit dem Hohen Rat hörst du dann nichts mehr. Ne? So, und Gott hat nicht zugelassen, dass ihm was passiert. Aber Leute kommen zum Glauben. Ne? Und nehmen ihn Jesus an. Das will ich auch. Eine Perspektive, die ewig ist. Eine Perspektive, die weg ist von dieser Weltzeit. Eine Perspektive, die sieht, worum es wirklich geht und wie ernst es ist. Eine Perspektive, wo ich hier unter euch bin im Leib zu Zeiten, wo wir uns treffen und ein Werkzeug sein möchte in Gottes Hand, ein Glied sein möchte und nicht nur jemand, der isst und trinkt, sondern ich möchte eine Gabe haben. Ne? Paulus sagt, streckt euch aus nach diesen Gaben. Ne? Warum ist es denn so wichtig, dass wir benutzt werden? Weil das uns an unsere Grenzen bringt. Ich bin so dankbar für all die Dienste, die ich schon machen konnte. Ich konnte mir nie vorstellen, seit ich zum Glauben gekommen bin, einfach nur Christ zu sein. Weil der wahre Segen liegt da drin, Christus dann zu leben. So all diese Wunder, die ich schon sehen durfte, weil ich an einem Punkt war, wo ich sagen musste, das kann ich nicht. Oder das bin nicht ich. Ne? Das musst du machen. Und dann zu sehen, wie Gott das wirklich tut. Ne? So zu sehen, wie andere wachsen, dadurch, dass man selber dient. Zu sehen und nicht nur zu wissen, sondern zu erfahren, dass es wirklich Reichtum ist, was Jesus sagt. Gib dich selbst hin und du wirst empfangen. Aber wenn du nimmst und dich behalten möchtest, so wenn es nur um dich geht, so du wirst alles verlieren, du wirst hier nichts haben, wo du dich freust. Das Leben wird arm sein für dich. Und auch die Ewigkeit kommst du arm an. Ne? Und das ist es doch, oder? Jesus möchte, dass wir Verwalter sind. Das ist die Berufung, die wir haben. Ne? Und selbst verleugnen. Ja, auch das Kreuz tragen. Alles Leid, was damit verbunden ist. Sich selbst zu opfern. Seine Wünsche. Und ja, diesen Weg zu gehen in der Nachfolge. Ne? Und wer das vergisst, also wen es nur darum geht, nur Jesus kennenzulernen sein Leben lang, wem das reicht, der wird arm sein am Ende. Und das ist so schade, weil erst durch den Dienst habe ich Jesus wirklich richtig kennengelernt. Ne? Kennt jeder, der dient. Ne? Wenn du dich hingibst, du bist da drin, du bist im Gebet, du betest für die Leute um dich drumherum, du siehst, wie es Frucht bringt. Ne? Und dann bist du treu in dem und dann kommt Gott und gibt dir was Größeres. Ne? Also lasst uns nicht träge und faul sein und schlafen, sondern wach sein und was in der Hand nehmen, was bewegen wollen. Weil was nützt ein Licht, das niemand hört und sieht? Ja. Was nützt ein Hammer in meiner Werkstatt, wenn ich ihn nicht benutze? Nützt nichts. Paulus war so ein Mann und deswegen ist er für mich immer noch so eine riesen Ermutigung, weil ich sein Leben sehe und ich sehe ihn mit allen seinen Nöten auch aber ich sehe sein Leben an und ich sehe, es lohnt sich. Er ist der Beweis dafür, dass das Leben, das Jesus uns verspricht, wenn wir das Leben ohne, mit Hingabe und ohne Kompromiss, dass sich das lohnt. Dass selbst in den schlimmsten Nöten ich zu einem Punkt kommen kann, wo ich Freude habe und wo ich trotzdem diese Frucht sehe, ne? Diesen Nutzen da drin, dass ich in der Situation bin. Weil ich habe keinen Bock, mich selbst zu mitleiden und sinnlos zu sein. Und zum Schluss noch ein paar Grüße. Grüße Priska und Aquila und das Haus des Onesiphorus. Mann, ich kann heute nicht lesen. Gut. Erastus blieb in Korinth. Trompetikus aber ließ ich in Milet krank zurück. Und beeil dich, vor dem Winter zu kommen. Ne? Also es ist bald Winter. Ja, Trompetikus. Und auch das finde ich echt interessant. Ne? Weil es auch wieder diesem einen Lehrer halt widerspricht, habe ich mir gleich aufgeschrieben, habe ich noch nie gelesen. Aber Paulus, der so viel Glauben besitzt, selbst in der Situation stark zu sein, lässt jemand krank zurück. Ist nicht fähig, ihn zu heilen. Ne? Und auch da sehe ich wieder Gottes Segen drin. Ne? Es liegt nicht an unserem Glauben, wenn wir nicht geheilt werden, wenn jemand betet, ne? Oder wir für jemanden beten. Weil manchmal gehört es einfach dazu und ist ein gutes Werkzeug für uns selbst. Bis jetzt, in der Zeit, wo ich hier bin, war es immer ein Segen, wenn ich krank war. Echt. Und wenn, dann hat mich Gott immer total ausgenockt. Und ich bin viel frischer rausgekommen als rein. Ne? Und ich hatte mal Zeit zum Denken, niemand ist mir so auf den Geist gegangen, ne, oben, Weil wenn du richtig krank bist, dürfen die Kinder nicht ins Zimmer. So, dann, und die Frau kommt auch ganz selten, ne, weil es so viel mit den Kindern zu tun hat. So, und du hast einfach Zeit, mal zu entspannen, ne, mal wieder zur Besinnung zu kommen. So, und dir ist so langweilig, dass du dann sagst, okay, du bist ja auch noch da, dann rede ich mal mit dir wieder, ne? So, beeile dich, vor dem Winter zu kommen. Es grüßt dich, ach, Eubulus und Rudens und Linus und Claudia und alle Brüder. Der Herr Jesus Christus sei mit deinem Geist. Die Gnade sei mit euch. Amen. Herr, ich danke dir für diese Einheit, die wir haben in deinem Geist und für dein Wort und für das Evangelium, das du gegeben hast. Das ist rein und gut und führt ins Licht. Und ja, für diese Grenzen, die du setzt, für diesen Weg, den du bestimmst in deinem Wort. Und da ist Sicherheit, auch wenn Gefahren kommen. Mir geht's gut, wenn ich dich suche. Mir geht's gut, wenn ich mich selbst opfere. Mir geht's gut, wenn ich, ja, wenn ich loslasse von mir und dich akzeptiere in meinem Leben. Das ist Reichtum. Du bist ein Leiter, so der wirklich weise und gut leitet. Und ich möchte dich leiten lassen. Ich möchte mich nie zufrieden geben, einfach nur mit Errettung. Da hört das Evangelium bei mir nicht auf, Herr. Sondern die Nachfolge ist es, die ich anstrebe. Ja. Selber Licht zu sein, ein Zeugnis. Selber ein Eckstein zu sein. Und ich möchte Früchte sehen in mir. Und in allen anderen. Ja, ich danke dir auch für die Verantwortung, die du uns gibst. Und auch da wollen wir treu sein und gut verwalten. Und für die Gaben und für die Talente, die du uns gibst. Auch da wollen wir treu sein und wollen da nicht nur an uns denken, sondern ja, es einsetzen, sodass viele reich werden. Ja, mach du uns stark, so gib du uns diese Kraft und diesen Segen. Zeig du uns auch unseren Platz in der Gemeinde und ja, was du willst von uns, so dass wir nicht schwach werden und müde und einen Blick verlieren, sondern dass wir Werkzeuge sind, die auch benutzt werden wollen und benutzt werden dann. So. Wir wollen Frucht bringen und uns nicht selbst gehören. Wir wollen auch nicht fett werden, weil wir nur da sitzen und fressen und andere arbeiten lassen für uns, sondern wir wollen geben. Ja. Und ich danke dir aber auch für die Geschwister, die du uns gibst, in allen möglichen Gemeinden. So. Für unsere Brüder und Schwestern, mit denen wir uns treffen könnt ihr uns erbauen. Viele sind schon tot und trotzdem erbauen sie mich noch durch die Bücher, die sie geschrieben haben. Und wo die Predigten, die sie gehalten haben, oder die Gedanken, die sie hatten und einen anderen Christ gegeben haben. Und ja, ich danke dir für meine Brüder und Schwestern hier in Görlitz und dass das gut tut, einfach zusammenzusitzen, dich zu preisen, dich zu auszutauschen, zu wachsen und benutzt zu werden. Ja. Und bitte lehre du uns, was Gemeinde bedeutet und warum dir das so wichtig ist. Was es bedeutet, Leitung zu haben und warum es dir so wichtig ist, das zu akzeptieren im Leben. Lehre du uns da einfach neu, dass wir einfach erkennen, dass wir abhängig sind voneinander hier. Dass es keinen Zufall gibt, sondern nur Bestimmung von dir, ja. Und einen Plan. Wir wollen dir nicht im Weg stehen. Und ich persönlich will alles mitnehmen, was ich mitnehmen kann mit dir. Ich will nicht eins zurücklassen. Ja. Und bedanke dir auch, dass du unsere Schwachheiten verstehst und dass du trotzdem auch da drin stark werden kannst. Nur dass sie dir geben und dich zulassen. Ja. Also bitte red jetzt noch zu uns und ja, gib uns Sachen aufs Herz, die wir beten können zusammen in der Einheit. Oder ein Lob oder ein Dank. Und ich sage schon mal danke fürs Essen nachher. Ja, für die Gemeinschaft. Danke, dass du hier mittendrin bist gerade. Du bist gut. Amen.
Amen.